Namaṁ Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale. Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine. Nirvishesha Shunyavadi Askatya Deshatarine. Jaya Sri
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Enthusiasmus sprechen als einen wichtigen Faktor, vielleicht den wichtigsten Faktor für unsere spirituelle Praxis. Ich glaube, dass jeder von euch schon einmal das Gefühl von Enthusiasmus gehabt hat und möchte deswegen gleich am Anfang, bevor ich anfange, meine Vorlesung zu geben, euch fragen, wie fühlt sich das an, wenn man enthusiastisch ist? Gute Frage, oder? Unter Umständen muss man sich an vergangene Zeiten erinnern. Was ist das für ein Gefühl? Was für Überzeugung trägt man mit sich zu dieser Zeit?
Man ist voller Energie und die Schwierigkeiten erscheinen nicht so groß. Also man spürt die Kraft, die Schwierigkeiten zu überwinden.
Ja, also voller Energie, sagt Kunya Bihari, und Schwierigkeiten, die es gibt, erscheinen einem eigentlich geringfügig, weil man die Kraft verspürt, diese zu überwinden.
Freude, vor allem viel Freude, man muss da alles mitreißen. So.
Viel Freude, man fühlt sich mitgerissen. Ja.
Man hat viel Geschmack, viel spirituelle Aktivitäten.
Wenn man enthusiastisch ist, hat man viel Geschmack für spirituelle Aktivitäten. Wiederhole das für die kassettenhörende Nachwelt, weil ich sonst zu viele Reklamationen bekomme. Ja.
Ein Gefühl, dass alle anderen mitreißen.
Man hat ein Gefühl, was auch in der Lage ist, andere anzustecken und mitzureißen.
Man ist entschlossen.
Man ist entschlossen, wenn man enthusiastisch ist. Abiran, was denkst du? So in dem Rahmen? Das ist doch deine Verwirklichung.
Ich weiß, dass ich in Gesellschaft von Gottweiten das immer verspürt habe.
Ja, ich habe das immer verspürt in Gemeinschaft mit Gottgeweihten. Da tritt es auf, dieses Gefühl. Ich glaube, während wir hier so unser Verständnis erweitert von Enthusiasmus, indem wir von anderen hören, denken wir, wie schön wäre es, wenn ich enthusiastisch wäre. Das ist ein gutes Gefühl. Ja. Ich möchte heute über diesen Enthusiasmus sprechen und auch zum Schluss ein paar Tipps geben und Empfehlungen, woher dieser Enthusiasmus zu bekommen ist, wo man ihn auftanken kann, wo Quellen des Enthusiasmus sind. Wenn jemand durch eine Wüste hindurch geht, ist es ganz wichtig zu wissen, wo Wasserquellen sind. Genauso ist es für jemanden, der den spirituellen Pfad beschreitet. von unverzichtbarer Wichtigkeit, zu wissen, wo die Quellen des Enthusiasmus liegen. Denn sonst wird es auf der langen Reise, dieser langen Reise von einer bedingten Seele zu einer völlig hingegebenen Seele, zu großen Durstetappen kommen und vielleicht sogar zu zeitweiligen Verdurstungen. Wir müssen also unbedingt darüber sprechen, wo Quellen dieses Enthusiasmus liegen. Ich möchte jetzt zunächst einmal das Thema ein bisschen einläutern, indem ich euch eine kleine Geschichte erzähle, bei der Identifikationen, die man möglicherweise trifft, nicht zufällig sind, sondern ganz und gar beabsichtigt. Ich möchte euch die Geschichte von Li Kinko erzählen. Li Kinko wurde von seiner Mutter, einer hochschwangeren Löwin, geboren auf der Jagd. Seine Mutter wollte Tiere jagen, essen, als sie plötzlich im Leib diesen unverkennbaren Druck spürte, den sie schon mehrere Male verspürt hatte. Und sie wusste, es ist Zeit für meine Niederkunft. Und so, sie wollte sich irgendwo in das Gebüsch begeben, wo ein geeigneter Ort auf sie wartete, den sie schon mal beim Jagen anvisiert hatte. Aber sie spürte den Druck so stark, dass sie auf dem Wege zu diesem Ort Li Kinko gebar. Und das war seltsamerweise mitten in einer Ziegenherde. Die Mutter war fürchterlich getroffen. Was, das ist doch keine anständige Löwin, die einen Sohn gebärt, mitten hinter den Ziegen. Und was soll das für ein Sohn werden? Wahrscheinlich ein Weichling. Und so gab sie den kleinen, hilflosen Löwenbaby auf, es war auch noch ein Einzelling, mitten unter den Ziegen. Eine Ziegen, der das Mutterglück versagt war, sah Li Kinko, den kleinen Löwen, und bot ihm ihre Milch an, und so wurde dieser kleine Löwe groß und schließlich stark. Der Schäfer hatte zuerst mit dem Gedanken gespielt, den Kleinen umzubringen, aber dann dachte er sich, vielleicht ist er uns zu etwas nütze, und nahm Li Kinko auf und gab ihm später diesen Namen, Li Kinko. Es ist ein typischer Ziegenname, nebenbei gesagt. Nicht ein Löwenname. Und Li Kinko wurde groß, keiner der Raubtiere wagte sich an die Ziegenherde heran, war tabu, weil sie dachten, der kennt die Nahkampfkünste und wird uns nicht heranlassen an die Beutetiere. Und Li Kinko, nun, erlitt, wie es in solchen Geschichten so geht, eine Identitätskrise. Er dachte, er sei eine Ziege. Und er verständigte sich wie eine Ziege, er meckerte wie eine Ziege, wenn es was zu meckern gab. Und er war völlig ziegengleich und ziegenähnlich. Eines Tages nun begab es sich, dass ein Löwe, der auf der Wanderschaft war, der Durchreise sozusagen, zu dieser Ziegenherde hinkam und dachte, das ist eine leichte Opfer, das sind leichte Opfer. Er kreiste, wie es die Art der Löwen ist, die Herde ein. Er lief schnell und knurrte dann, um dafür zu sorgen, dass die Ziegen durcheinander liefen, und machte schließlich sein Opfer wahr. Eine Ziegenmutter, die schwanger war und die einen total prallen Euter hatte. So dachte er sich, Fleisch und Milch, das gehört zusammen bei Ziegen. So, er setzte dann ab und war in der Luft, um ihr das Genick zu brechen, als er plötzlich sah, dass mitten unter den Ziegen ein Löwe, ein ausgewachsener, starker Löwe, hin und her lief, völlig irritiert und meckerte, weil es was zu meckern gab. Und er landete so ungeschickt, dass er sich fast wie eine Katze verstauchte und sagte, Bruder, was machst du hier? Und wie verständigst du dich überhaupt? Man sagt, oh, in solchen Gelegenheiten und meckert nicht. Komm mit mir, ich habe etwas mit dir vor. Die Kinko saß den Löwen an. Gib mal mit. Bruder, sagte der Löwe auf dem Wege, wer denkst du, dass du bist, der du bist? Ja, sagte die Kinko, ich gehöre zu den Ziegen, ich bin eine Ziege. Und sagte der Löwe, fühlst du dich wohl in diesem Leben als Ziege? Also, ich fühle mich dir so nahe, sagte die Kinko, ich fühle, dass keine Grenze zwischen uns ist und ich will dir meine geheimsten Gedanken offenbaren, die ich nicht einmal den Ziegen bisher gesagt habe. Ich fühle mich unwohl. Mich dürstet nach der Freiheit des großen Dschungels. Aber alle sagen mir, dort werde ich überfallen werden. Ich habe keine große Angst, ich habe aber keine Angst davor. Mir wurde angeboten zu heiraten, aber ich habe keine Anziehung gespürt. Selbst zu der schönsten der Ziegen nicht. Denn sieht es nicht so schlimm aus, wie ich gedacht habe. Komm mal weiter mit mir. Und der Löwe führte ihn zu einem Fluss, wo er sein Spiegelbild im Wasser sah und sagte, Li Kinko, schau einmal mein Spiegelbild an. Ist das das Bild einer Ziege? Li Kinko schaute, nein, du siehst ganz anders aus als wir alle hier. Gut, sagte der Löwe, das ist also nicht das Bild einer Ziege. Nein, sagte die Kinko, das ist es nicht. Dann schau bitte mal auf dein Spiegelbild und sage mir, was du da siehst. Ich bin ein Löwe. Und die Kinko schaute auf sein Spiegelbild und erwartete, eine hörnige Kreatur zu sehen mit einem Gamsbart, aber war völlig überrascht, dass er genauso ein Geschöpf sah, wie der Freund, den er dazu gewonnen hatte, den er neu gewonnen hatte, und sagte, ja, also, das ist nicht das Bild einer Ziege, das ist das Bild einer Löwen, eines Löwen. Ja, sagte da der Löwe, das liegt daran, dass du ein Löwe bist. Du bist keine Ziege. Gib deine falsche Identifikation auf. Erkenne dich selbst, Mensch. Oder Löwe. Erkenne dich selbst, Löwe, sagt er wohl. Deine Wünsche zum weiten Dschungel, deine Wünsche nach einer anderen Partnerschaft als eine Ziegenpartnerschaft sind natürlich, sie sind deiner gemäß. Breche auf aus dieser Illusion, eine Ziege zu sein und gehe voran auf den Pfad der Selbstverwirklichung. Diese Worte saßen. Sie bestätigten eine Ahnung, die Li Kinko ja ohnehin schon hatte. Und er ging noch einmal zurück zum Ziegenstamm und sagte, meine lieben Ziegen, ich bin euch sehr dankbar, dass ihr mich aufgebracht habt. Aber unsere Wege werden sich von jetzt an trennen. Wir werden nie wieder in einem Stamm verbringen können. Ich werde im weiten Wald hausen. Ich werde dort jagen. Wenn ihr mich braucht, ruft ganz laut Li Kinko, aber nur in dringenden Fällen, bitte. Mein Leben ist von jetzt ein anderes als eures. Und so brach Li Kinko auf, er gab bald den Namen ab und bekam einen neuen Namen. Es war eine Einweihung, die nötig war dazu. Doch als er diese Einweihung und damit den neuen Namen empfangen hatte, er war glücklich und zufrieden. Ich glaube, dass allen von euch entweder diese Geschichte bekannt ist oder sie so, ihre Botschaft so einfach zu verstehen ist, dass ihr keine Übersetzung braucht dazu. Ich möchte trotzdem für diejenigen, die es nicht gewohnt sind, eigenständig zu denken, eine kurze die Übersetzung eben. Die Übersetzung ist klar. Genauso wie in dieser Geschichte eine Fehlidentifikation vorlag, so war auch, so liegt auch bei uns als ewigen Teilen Gottes eine Fehlidentifikation da. Wir halten uns für Berliner oder Deutsche oder Inder, genauso wie Likinko sich für eine Ziege hielt, obwohl er ein Löwe war. Genauso haben wir unsere Identifikation durch das falsche Ego eine falsche Identifikation angenommen. Wenn wir jetzt einen Devotees treffen, die im Krishna-Bewusstsein wohl bewandert sind, so können wir von ihnen den Anstoß bekommen, diese falsche Identifikation zu brechen und unser eigenes spirituell freies Leben zu beginnen. Das ist die Übersetzung. Ich glaube, alle von euch ist sie. Ich habe es nur vorsichtshalber noch einmal so gesagt. So, dieser Aufbruch von etwas Altem, das heißt ein materielles Leben, zu etwas Neuem, erfordert eine ganz besondere psychologische Kraft. Denn loszulassen von etwas Altem ist immer etwas mühsam. Man braucht dazu Entschlossenheit, man braucht dazu eine gewisse Stärke. Und diese Kraft, die uns hilft, das alte materielle Leben aufzugeben und mit dem spirituellen Leben zu beginnen, ist Enthusiasmus. Im Sanskrit heißt das Wort Enthusiasmus etwas ganz Ähnliches wie im wie das Deutsche oder sagen wir mal das eigentlich ist das englische Wort Enthusiasm. Es heißt Utsaha. Ut heißt aus etwas heraus. Und Saha heißt zusammen mit. Enthusiasmus ist also die Kraft, die uns aus etwas herausbringt, im Alten, dem materiellen Leben, und sie funktioniert durch Saha. Saha ist zusammen mit dem Herrn. Ein Mensch, der enthusiastisch ist, das heißt, der die Kraft hat, das materielle Leben aufzugeben und das spirituelle Leben entweder anzufangen oder sich dazu halten, das ist ja auch für uns ganz wichtig, wie wir schon angefangen haben mit dem spirituellen Leben, muss zusammen mit dem Herrn sein. Aus dem Zusammensein mit dem Herrn, der geführten oder erfahrenen, sagen wir mal, Gemeinschaft, Verbindung, der Sangha, der, oder dem Yoga, der Verknüpfung mit dem Herrn, kommt die Kraft, die ihn herausbringt, herausreißt aus dem materiellen Leben. Enthusiasmus, da steckt das Wort Theos drin. Theos ist ein griechisches Wort für Gott. Auch das englische Wort oder deutsche Wort Enthusiasmus heißt, da geht es um Gott. Hier wird die Mutter gerufen. Ja, macht nicht. So, wenn wir enthusiastisch sein werden möchten oder enthusiastisch bleiben wollen, ist es wichtig, dass wir uns über die Gemeinschaft mit Krishna, das nicht theoretische, sondern das praktische Erfahren von Krishnas Nähe in unserem Leben, tiefe Gedanken machen. Sonst ist es nicht möglich, wirklich enthusiastisch zu sein. Sonst fehlt praktisch die Kraftquelle für den Enthusiasmus und wir sind einfach nicht enthusiastisch. Srila Prabhupada hat einmal Enthusiasmus definiert. Ich möchte euch vielleicht zunächst einmal bitten, wie würdet ihr Enthusiasmus definieren? Ihr habt das Gefühl beschrieben, keine Grenzen, große Freude. Was aber ist Enthusiasmus? Das ist eine sehr schöne Definition, aber etwas mehr zu tun als gewöhnlich, und zwar aus einem Gefühl der Freude heraus. Was ist Enthusiasmus?
Aus einer bestimmten Quelle die Kraft zu ziehen, der Erinnerung, würde ich sagen. Weil ich mich erinnern kann an zum Beispiel Begebenheiten, die mich beschädigt haben. Und wenn ich jetzt die Kraft dazu brauche, was durchzusetzen, ich will es schaffen, irgendwie nutze ich eine bestimmte Quelle,
ja,
um mich wieder daran zu erinnern, ach, wie war das? Ah, na, deswegen muss ich es schaffen, weil es so gut klappte.
Ja. Also eine Erinnerung an etwas, was geklappt hat, woraus ich Kraft schöpfe, die Aufgabe vor mir zu bewältigen. So.
Ich glaube,
Enthusiasmus bedeutet, ja, ich tue es. Yes, I do it.
Ich glaube, die Zuversicht, dass man den Ziel erreichen wird.
Ja. Ja, das ist auch eine schöne Definition. Ihr habt glänzende Definition. Es ist die Zuversicht, ich kann mein Ziel erreichen, ich werde es erreichen sogar. Prabhupada hat einmal eine Definition gegeben, womit jetzt aber nicht, das sind Bereiche, die sind, ja, das sind spirituelle Bereiche, die auch individuell unterschiedlich aussuchen. Also es ist nicht, dass das die einzige Definition ist für Enthusiasmus. Er sagte, Enthusiasmus ist eine Bemühung, die mit Intelligenz im Krishna-Bewusstsein ausgeführt wird. Das ist richtig sehr formell, also sehr strukturiert. Eine Bemühung, die man macht, aber nicht einfach blind so, sondern es muss auch Intelligenz dabei geben. Und die wird zusammen mit dem Herrn ausgeführt, nämlich im Krishna-Bewusstsein. Das ist Enthusiasmus. Wäre fast, glaube ich, hilfreich für uns, das kurz auf schwarz auf weiß zu sehen, aber na, ja, wir haben hier keine Tafel, das aufzuschreiben. Deswegen möchte ich es noch einmal wiederholen, damit wir es in unsere Erinnerung reinspeichern können. Eine Bemühung gepaart mit Intelligenz im Krishna-Bewusstsein, das ist Enthusiasmus. Das ist eine Definition, die wir aus dem Nektar der Unterweisung herausziehen können. Mir schien es deswegen wichtig, das so zu sagen, dass wir eben auch wissen, es handelt sich hier nicht um blinder Enthusiasmus, jedenfalls so drauf losrennen, so leidenschaftlich, sondern man tut es mit Intelligenz im Krishna-Bewusstsein, eine Bemühung. Wie ihr jetzt schon merkt, ist es nicht einfach immer mit Intelligenz im Krishna-Bewusstsein sich zu bemühen. Bemühen heißt ja etwas extra zu tun. Das fand ich sehr schön. Unsere erste Definition heute, dass man mal etwas Besonderes tut, aus seinen Grenzen heraus, etwas, was man normalerweise nicht tun würde. Man braucht dazu schon, das ist schon eine Kraft. Man muss da hochmotiviert sein und man muss, wie ihr das so schön beschrieben habt am Anfang, von einer Freude erfüllt sein, einer Verwirklichung erfüllt sein, die uns trägt und auch anhält. So, eine andere Bedeutung von Enthusiasmus ist, dass es das Leben ist vom Vertrauen. Ihr wisst, am Anfang des spirituellen Lebens steht Shraddha, Vertrauen, dass man glaubt, Krishna, ich gebe mich dir hin, ich werde dir einen Dienst erweisen. Ich werde in diesem Leben zu dir zurückkommen. Wenn dieses Vertrauen jedoch kein Enthusiasmus mehr hat, ist wie ein toter Körper, aus dem die Seele entschwunden ist. Ich möchte einmal sprechen jetzt über viele Menschen, die mir auffallen, die sich zur christlichen Lehre bekennen, die aber nicht wirklich enthusiastisch sind, spirituell zu leben. Da ist das Vertrauen, ich liebe dich Jesus, ich bin ein Christ, tot. Ich möchte auch hier jetzt keine falschen Grenzen ziehen und nicht in der Polemik stecken bleiben und prüfend auf die Geweihten in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein schauen. Sie haben ein grundsätzliches Vertrauen in Gott, in Krishna, in den heiligen Namen. Aber wenn es ihnen an Enthusiasmus mangelt in ihrem Leben, so ist dieses Vertrauen sehr oft tot. Und ihre spirituelle Praxis kreist nur in engen oder weiten Kreisbahnen um Prasadam, was sie noch wertschätzen können. Treffen, spirituelle Treffen sind meistens unterbrochen von dem Blick auf die Uhr, wann gibt's denn jetzt endlich Prasadam? Nicht? Und es mangelt an dem Enthusiasmus, zusammenzukommen, zu chanten, zu hören über spirituelle Dinge oder sogar zusammen ein spirituelles Projekt noch einmal anzufangen. Vertrauen oder sagen wir die Zugehörigkeit zu einer religiösen Bewegung oder einer Lehre, wo es an Enthusiasmus mangelt, ist nicht wirklich lebendig, sondern muss noch belebt werden. So wichtig ist Enthusiasmus. Enthusiasmus gibt unseren Überzeugung, das nötige Leben, um auch erhalten zu bleiben als Überzeugung und um am Leben zu bleiben durch die zum Teil doch lange Reise zu unserer spirituellen Vollendung hin. Enthusiasmus ist sehr wichtig. Ich möchte jetzt euch bitten, euch einmal zu erinnern, wie es war, als ihr zur Bewegung für Krishna-Bewusstsein kam. Ihr wart in den größten Fällen, ich kenne ja viele von euch, wahnsinnig enthusiastisch. So enthusiastisch, dass ich mir ein Beispiel an euch genommen habe. Dass ich zu euch raufgeschaut habe und gesagt habe, alter Knabe, jetzt lege ich mal einen Schlag zu. Nicht und so weiter. Was ist bei euch aus diesem Enthusiasmus geworden? Ist es noch das gleiche Gefühl? Ist es noch das gleiche, sich gerufen fühlen, das gleiche Verlangen, zu Krishna zu kommen, dass die Bereitschaft sogar, Dinge aufzugeben, die zwar bequem, aber hinderlich sind? Diese Frage ist eine sehr private Frage und muss deswegen von jedem Einzelnen ganz privat für sich, vielleicht bei einem Spaziergang, wo man allein ist, beantwortet werden. Es ist aber eine interessante Frage und wir brauchen uns nicht zu scheuen, uns diese Frage zu stellen, denn die Antwort wird in jedem Fall förderlich sein. Wenn wir sagen, ja, ich bin genauso enthusiastisch, ist fantastisch. Wenn wir sagen, ich bin enthusiastischer, ist es vielleicht sogar noch fantastischer. Und wenn wir sagen, ich bin nicht mehr so enthusiastisch, ist es auch gut, weil wir dann überlegen, wo kriege ich meinen Enthusiasmus her? Den alten oder den neuen. Nun möchte ich euch zunächst einmal sagen, dass der Enthusiasmus im Leben eines Menschen durch 6 verschiedene Stufen hindurchgeht. Jetzt kommen wir also zu spiritueller Psychologie, meinem Lieblingsthema. Es ist ein bisschen schwer, aber ich glaube, es ist leicht und verständlich ausdrücken zu können. Am Anfang wird der Enthusiasmus als Utsaha Mayi bezeichnet. Mayi heißt so etwas, steckt so das Maya-Wort drin. Mayi heißt, man denkt etwas, was nicht unbedingt den Tatsachen entspricht. Vielleicht eine Projektion. Solch ein Devotee am Anfang, wenn er zum Krishna-Bewusstsein kommt, ist wahnsinnig enthusiastisch. Ihr kennt die jungen Bhaktas, die rausgehen mit so einem Stapel Bücher auf den Händen und dann beneidenswerterweise schon nach einer Stunde vor zurückkommen und entweder ist es alles verteilt oder ist es alles gestohlen worden oder ist es mehr geworden, weil die Christen auch noch Bücher raufgetan haben. Aber der junge Bhakta ist wahnsinnig enthusiastisch. Ich schaffe es. Diesmal hat es noch nicht geklappt, aber morgen klappt es. Nicht? Sehr oft fragen sich Ältere, die wollen ich ja. So war ich auch mal. Aber das kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. Nicht? Oder das muss man auch nicht nachvollziehen. Oder sagen wir mal, das muss auch nicht unser Gefühl sein. Denn das Utsaha Mayi ist so schön wie es ist, trotzdem ein noch nicht, sagen wir mal, ein fälschlicher Enthusiasmus, so wird es gesagt. Die Schriften geben das Beispiel von einem Brahmanenjungen, der ein Buch bekommen hat und das Buch unter den Arm nimmt und unter die Erwachsenen geht und sagt, ich habe auch ein Buch, ich kann auch lesen, ich gehöre zu den Erwachsenen, obwohl er noch nicht in der Lage ist zu lesen und noch weniger in der Lage ist zu verstehen. So, am Anfang ist dieser Enthusiasmus sehr oft einfach nur Fanatismus. man ist noch nicht in der Lage, tatsächlich das Krishna-Bewusstsein in der Tiefe zu verstehen. Man ist sehr oft reizbar, man ist sehr oft auf einer sehr wackeligen Stufe und der Enthusiasmus wird auch, und das ist die zweite Stufe des Enthusiasmus, mal gucken in der Notiz, wie man das in Sanskrit sagt, Ganatarala genannt. Ganatarala heißt, dass man nur sporadisch gut drauf ist. Nur sporadisch, das heißt für eine kurze Zeit, ist man enthusiastisch und begeistert. Diese ist keine anhaltende Kraft, sondern eine, die kurz unterbrochen wird. Genauso wie der Brahmana-Junge. Vielleicht habt ihr das, die wenigsten von euch haben Kinder, aber ich kann mir gut vorstellen, dass unser Bhima, wenn man ihm ein Geschenk gibt, am Anfang wahnsinnig enthusiastisch ist und irgendwann liegt das in der Ecke. So war es bei mir jedenfalls mit dem Geschenk. So ist es mit diesem Anfangsenthusiasmus. Er grenzt an Fanatismus, er ist kurz da, er blüht auf wie ein Strohfeuer und dann ist er, bleibt er schon wieder total mental und denkt ins Kino gehen und nach zu Hause gehen und sich dort mal richtig wieder diesen gewissen Getränken zuzuwenden, die noch in der Schrankwand stehen. So ist es also eine sporadische Bemühung, die da ist. Die nächste heißt Vyuda Vikalpa. Man ist unentschlossen in seinem spirituellen Weg. Niyamakshama, man ist nicht in der Lage, seine Gelübde aufrecht zu erhalten, sondern da werden schon mal leicht aus den 4 regulierenden Prinzipien 3,5 regulierende Prinzipien oder 3,75 regulierende Prinzipien, aber und so weiter und so fort. Und zum Schluss ist dann Tadangarangini, das ist das Gefährlichste, dass man ein Mitglied einer spirituellen Bewegung ist und die guten Sachen daraus genießt für sich, mal Geld nimmt für seine eigenen Bedürfnisse und so weiter und so fort. So, wir wollen über dieses Thema nicht zu viel Zeit verlieren. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber genannt haben. Ich glaube auch, dass diejenigen von euch, die schon meine Vorlesung besucht haben in der Vergangenheit, bestimmt irgendwann mal eine Vorlesung gehört haben, wo das erwähnt wurde. Hier geht es mir nur noch mal festzustellen, darum, dass das, was wie Enthusiasmus aussehen mag, vielleicht nur der anfängliche Enthusiasmus ist, der noch nicht auf den festen Boden der spirituellen Verwirklichung aufgebaut ist. Es ist also keine Schande, wenn wir nach 2 oder 3 Jahren merken, dass wir nicht den gleichen Enthusiasmus auf uns also haben, wie wir ihn damals hatten, als wir zur Bewegung kamen. Es ist vielleicht sogar gut, denn manches von diesem Enthusiasmus war regelrecht unreif, es war zum Teil sehr fanatisch und es war vielleicht sogar eine Störung für andere, weil wir in diesem Enthusiasmus auf andere vielleicht herabgeschaut haben und hochmütig waren. Also, wenn wir heute von Enthusiasmus sprechen und euch und uns auffordern, gegenseitig uns mal ins Herz zu schauen und zu sehen, wie enthusiastisch sind wir noch, sollten wir nicht entmutigt werden, wenn wir feststellen, dass wir nicht den gleichen Anfangsenthusiasmus hatten, wie zu Beginn unserer spirituellen Reise. Wir sollten feststellen, das ist natürlich, das muss kommen. Zur gleichen Zeit müssen wir uns jedoch Gedanken darüber machen, wie wir wirklich enthusiastisch bleiben können. Und die Heilige, also das Madhurya Kadambini, aus dem beziehe ich mich jetzt ein bisschen, sagt, dass Enthusiasmus, dieser reife Enthusiasmus, dann zustande kommt, wenn ein Mensch Wohlgeschmack hat, einen großen Wohlgeschmack hat im spirituellen Leben. Dann, also der Enthusiasmus, der auf einem tiefen Wohlgeschmack zum Beispiel vom Chanten der heiligen Namen beruht, vom Lesen der heiligen Schriften, das ist der Enthusiasmus, um den es uns geht. Das ist der Enthusiasmus, den wir haben wollen. Und das ist der Enthusiasmus, der sozusagen so ist wie ein Brahmana-Knabe, der ein Buch hat, das er lesen kann. Und aus dem Lesen dann zieht er viel Kraft. Nicht aus dem Buchrücken. Ihr wisst vielleicht, in Amerika ist es so, dass, da kann man sich Buchrücken kaufen von allen Klassikern der Weltliteratur. Die sind billiger als die ganzen Bücher. Außerdem kann man total schmuckvolle Buchrücken kaufen, die also wirklich was hergeben in der Optik. Nicht? Und dann sieht man da auf dem Buchregal der nicht immer durch Tiefe glänzenden amerikanischen Bevölkerung, also diese Bücher, Goethe, Shakespeare, James Joyce, dann Hermann Hesse darf nicht fehlen und die Gebrüder Grimm natürlich nicht, nicht? The Brothers Grimm. Nicht? Und wenn man dann aber mal dahin geht, das ist mal einem Devotee so gegangen, der wollte mal wieder seine Vergangenheit aufrischen und wollte sich da so ein Buch rücken, und dann war das total, hat ihn gähnende Leere angestarrt. Das ist, so ist es auch manchmal im späteren Leben, dass der Enthusiasmus keinen Inhalt hat, dass er nicht genährt ist durch tiefe Erfahrung im spirituellen Leben, dass er leer ist, eine Hülse nur, und deswegen fanatische Züge annehmen kann in der Entgleisung. Nicht? Nein, der Enthusiasmus, um den es uns geht, gründet sich im Wohlgeschmack, Ruchi sagt man in Sanskrit, von der spirituellen Praxis. Es gibt da verschiedene Arten von Wohlgeschmack. Die eine ist eine anfängliche Wohlgeschmack, das ist, wenn die Elemente stimmen. Zum Beispiel ist es mir heute so gegangen, als unser Tablaspieler diese verzückenden Rhythmen mit seiner Hand gemalt hat, habe ich in die Zuhörerschaft gesehen und viele von euch mit einem neuen einem neuen Wohlgeschmack den Heiligen Namen chanten gesehen. Das ist ein Wohlgeschmack, der abhängig ist von der Exzellenz der Elemente, so heißt es. Das ist aber schon was. Es ist gut. Wir wollen nicht das verurteilen. Wir wollen es nur verstehen. Nicht? Eine etwas höhere Stufe des Wohlgeschmacks ist, dass wenn man nur den Namen Krishna hört, dann ist man sofort, hat man sofort Wohlgeschmack. Wenn man hört, du bist ein Diener Krishnas, ist das das Schönste und man kriegt vielleicht sogar feuchte Augen. Ja. Dieser Wohlgeschmack, dieser Ruchi auf der fortgeschrittenen Stufe ist also etwas anderes, was auf der Anfangsstufe der Wohlgeschmack ist. Aber wir wollen jetzt nicht, dass die Sache zu kompliziert machen. Wohlgeschmack, entweder in den Anfangsstufen oder auf einer Reifenstufe, ist die Grundlage für Enthusiasmus. Man muss eine Freude haben an spirituellen Praktiken. Und daraus zieht man den Enthusiasmus, den man braucht, um seine spirituelle Reise zur Vollendung zu bringen. Ganz wichtiger Punkt. So, ich möchte euch jetzt fragen, was seht ihr als Hindernisse für den Enthusiasmus an? Nachdem wir darüber gesprochen haben, dass Wohlgeschmack die Grundlage für Enthusiasmus ist, möchte ich euch fragen, was behindert den Enthusiasmus? Ihr könnt aus eigener Erfahrung sprechen, ihr könnt aus klinisch neutraler Analyse sprechen, was immer euch zu dem Thema einfällt.
Routine.
Routine lähmt den Enthusiasmus.
So die Launhaftigkeit.
Launhaftigkeit.
Dass der Enthusiasmus durch Erfüllung der Pflichten angetrieben wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel nicht stetig bin in einer bestimmten Handlung, bin ich das nur eine Laune. Also dieser Anfangsenthusiasmus war wie eine Lust. Ja.
Wenn ich meiner Laune nachhänge und nicht etwas durchstehe, dann lebt das mal, dann ist das schädlich für den Enthusiasmus.
Äußere Umstände
einfach.
Zum Beispiel, wenn ich so enthalten lasse, wie man es gerne möchte.
Ja. Also äußere Umstände, die einen hindern, sich zu entfalten, wie man es möchte. Mit Menschen auch sehr oft.
Andere Personen, die nicht den gleichen Enthusiasmus haben.
Andere Personen, die nicht den gleichen Enthusiasmus haben. Wenn man weg abzieht, dann ziehen die zurück. Enttäuschung legt uns an Enthusiasmus.
Ja.
Zu viel Gemeinschaft mit Nicht-Gott-Geweihten.
Zeit und Energie mangelt.
Zeit und Energie, man. Das frisst einen auf. Wenn man andere kritisiert, dann raubt einem das den Enthusiasmus. Was? Wenn man von anderen kritisiert wird, raubt einem das den Enthusiasmus. Vergehen gegen den heiligen, den heilige Reich, das ist ein König, also den Dam, gegen die Devotees, gegen den Guru. Das raubt einen den Enthusiasmus. Mal gucken. Schlechter Sadhana. Bequemlichkeit. Ja. Habe ich mir hier aufgeschrieben. Laziness. Nicht? Faulheit auch.
Müdigkeit,
ja. Die Berliner Müdigkeit. Da könnte ich jetzt heute schon wieder nach einer Woche ein mindestens 1000-seitiges Buch drüber schreiben. Ich habe so viele Verwirklichungen. Ja. Schlechte Ernährung raubt einen den Enthusiasmus. Da wegen Gutes, Versadung. Ja. Gut. Bhaktivinoda Thakur gibt drei Gründe auf, warum der Enthusiasmus wieder weggeht. Und es fängt an mit einfach einer Bequemlichkeit. Wir sind zu bequem, die spirituellen Übungen auszuüben. Ein bisschen zu faul. Nicht? Daraus resultiert eine gewisse Art der Gleichgültigkeit. Wenn wir zum Beispiel in der Bhagavad Gita lesen, man sollte begeistert werden von der Information, dass man in diesem Leben zurück in die spirituelle Welt gehen kann. Wenn wir das hören, man sollte begeistert werden,
Das habe ich so oft schon gelesen.
Es reißt einen nicht vom Vyasasan. Diese Art Apathy ist das englische Wort. Apathy, also eine gleichgültige Einstellung. Und dann kommt schließlich die dritte Entwicklung dieses Enthusiasmusverlustes. Es ist einfach, dass man abgelenkt wird von anderen Dingen. Oh, jetzt läuft der Film Titanic im Kino. Er war 4 Stunden lang. Das ist ein bisschen lang. Aber schließlich 340 Millionen Dollar sind in die Produktion hineingeflossen. Da schaue ich mal an. Nicht? Man ist abgelenkt. Es gibt harmlose Ablenkungen und richtige schädliche Ablenkungen, wo es richtig losgeht. Das ist so die Entwicklung, was passieren kann mit dem Enthusiasmus, wenn man nicht aufpasst. Eine gewisse Faulheit, aus der sich schließlich eine Gleichgültigkeit entwickelt, aus der sich dann ein regelrechtes Abgelenktsein, dass das Bewusstsein, was vorher bei Krishna war und bei Krishna bewussten Praktiken war, plötzlich im Fernsehapparat ist oder im Fußball-Länderkampf Meisterschafts-Torero-Helden spielt und so weiter. Nicht, dass man da abgelenkt ist. Wenn wir den Enthusiasmus bewahren wollen, müssen wir aufpassen, dass diese Faulheit nicht da ist. Im Hatha-Yoga-System wird sehr schön analysiert, dass es eine bestimmte Energie gibt im Körper, die einen hindert daran, Yoga auszuüben.
Ja, ein bisschen. Also Surya Namaskar wahrscheinlich und so weiter.
Hat mir gemerkt, wenn man sich dann dazu... Du hast, glaube ich, auch schon Yoga gemacht. Ne?
Ja,
ein bisschen. Ne? Wenn man weiß, diese Übungen wären eigentlich gut für mich. Aber diese Energie, sie nicht zu tun, ist fast wie ein Stock im Kreuz. Man kann sich nicht überwinden,
jetzt in die Kniebeuge zu gehen oder was immer diese yogische Übung ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch beim Tanzen der Fall ist. Nicht? Dass man weiß, es wäre gut zu tanzen, es wäre gut für mein physisches Leben, man ist gut durchblutet, wenn man tanzt, und man ist gut für die Kunst, aber diese gewisse Laziness, diese Faulheitsenergie, könnte man schon fast sagen, die für körperliche Anstrengungen da sind, der Yoga schafft was sagen, das muss man überwinden. Bei jeder einzelnen Übung gibt es so eine Faulheitsenergie, durch die man durch muss, um die zu machen. Es wird eigentlich als tamassische Energie bezeichnet, die im physischen Körper da ist. So, wenn wir enthusiastisch sein wollen, können wir nicht, jedenfalls nicht für lange Zeit faul sein, was unser spirituelles Leben betrifft. Wir müssen diese Faulheitsenergie, die hundertprozentig da ist, oh jetzt 16 Runden, und also noch egal, dass sie wohl noch unmenschliche 9 darauf dazukommen, nicht das zu chanten. Und man kriegt sich einfach nicht hin. Man weiß, der Vibex liegt auf der Vitrine, ich habe jetzt effektiv 35 Minuten Zeit, bevor das nächste dringende Berliner Telefongespräch anliegt. Aber man geht da wie ein Getriebener, und vorher geht man noch auf Toilette, und dann trinkt man noch ein Glas Wasser, aus dem 2 Glas Wasser werden, und dann ordnet man noch die Schuhe ganz kurz, und dann ist die Zeit weg. Kennt ihr das? Das wird richtig im Yoga analysiert, diese tamassische Energie, die einen davon abhält, spirituelle Übungen zu tun. Die gibt es. Das ist etwas, was ganz und gar da ist, gegen das man angehen muss, wenn man Yoga machen will. Das heißt, wenn man Verbindung mit dem Höchsten erlangen will. Gut. Ich möchte jetzt zum Schluss meiner kleinen Vorlesung, das ist ja eigentlich nicht meine Vorlesung, sondern eure Vorlesung, merke ich gerade. Ihr habt die wesentlichen Dinge, kamen von euch selber. Fragen, was seht ihr als Quellen des Enthusiasmus an? Wir haben darüber gesprochen, was uns den Enthusiasmus raubt, aber was gibt uns den Enthusiasmus? Gibt es solche Sachen überhaupt? Gemeinschaft mit Menschen, die enthusiastisch sind. Die Verbesserung des Sadhanas macht mich mehr enthusiastisch. Was heißt Sadhana? Ich möchte für alle sagen, die das nicht jetzt Sadhana, bedeutet spirituelle Übungen, die mich auf die Ebene des Sat, der Wahrheit, der spirituellen Wahrheit erheben. Das macht mich noch enthusiastisch. Der spirituelle Meister. Wenn man einfach mal den inneren Schweinekerl da genommen hat, nicht, und mal, komm jetzt, sich überwunden hat. Ja, stimmt. Sich neue Projekte vornehmen, das finde ich eine sehr schöne Antwort. Sich auf etwas zu fixieren, was in einem so etwas wie Hoffnung rauszieht. Wir haben gestern darüber gesprochen. Ich habe weiter ein neues Projekt, das ich aber nicht sagen kann in der Öffentlichkeit, weil es so wunderbar ist, dass es erst erfüllt wird und dann die alle überraschen werden. Ja.
Listigkeit
macht mich enthusiastisch.
Ja.
Gut, ja. Wir sammeln Antworten. Schubangi. Wenn man auf die Uhr guckt und feststellt, es ist nicht die Zeit, die abläuft, sondern das Leben, was abläuft. Das ist unglaublich weise. Darf ich das in mein Buch mit reintun? Hier heute Morgen gekommen. Ja. Wenn man sich umgibt mit der Erscheinungsweise der Tugend, nicht? Reine Gewohnheiten, reine Luft, ein reines Umfeld.
Predigen macht einen enthusiastisch. Stimmt.
Wenn man das ganze philosophische Punkte herausfindet,
wenn man interessante philosophische Punkte herausfindet, neu erklärt bekommt, entdeckt und so weiter. Vedanga spielt. Ja, dann geht es plötzlich so eine bestimmte. Das ist auch die Kraft von Musik übrigens. Die macht dann einen unglaublich enthusiastisch.
Man hat es bei Anubhas gesehen.
Ja, Anubhas ist auch total rausgekommen. Ja, ja. Die Kraft.
Der wollte mir aber sein körperliches Fähigkeiten haben sich
nicht. Ja. Also vorher kein Passada Video. Du bist Passada. Ja, Prabhupada hat uns einmal einen Brief geschrieben, wo er 6 Quellen von Enthusiasmus erwähnte. Die erste Quelle war, Prabhupada hat immer in Sadhan gesehen. Er hat immer das besonders betont, was jemand schon von euch gesagt hat. Spirituelle Übung. Denn nach unserer spirituellen Philosophie ist alles schon da. Allerdings bedeckt. Und spirituelle Übungen tragen diese Bedeckung weg, sodass das, was schon da ist, aufs Neue zum Glänzen kommen kann. Das Beispiel von einem Juwel, was von in die Erde nach unten gefallen ist und bedeckt ist von Erde, hilft uns da. Das Glänzen ist schon da, es muss nur noch geputzt werden und kommt es voll und ganz zum Vorschein. Also das ist der erste Sadhana. Dann hat er hat Srila Prabhupada gesprochen von Gemeinschaft mit Devotees. In der Gemeinschaft von Devotees gibt es jedoch, das ist eine heikle Sache, man kann eine Gemeinschaft missbrauchen, indem man sich in Negativprojektionen aufhält und vielleicht die Andersartigkeit zum Anlass nimmt, zu kritisieren und zu schimpfen, und so weiter und so fort. In der Gemeinschaft mit Devotees müssen wir unbedingt einen Satz von Prabhupada, der ganz wichtig ist, verwirklichen. Einheit in der Vielfalt. Unsere Bewegung hat das noch nicht immer ganz erfolgreich realisieren können. Denn es ist sehr schwierig. Einheit in der Vielfalt. Probiert es mal in kleinen Kreisen, in der Familie vielleicht, dass ihr andere Standpunkte durchaus toleriert und euch trotzdem als eine Einheit empfindet. Versucht das einmal in einem Tempel, in einer kleinen Gruppe von Freunden vielleicht, dass wir es lernen, das andere zu schätzen. Wenn jemand zum Beispiel sagt, durch List werde ich enthusiastisch, das ist etwas, was ich jetzt im ersten Augenblick als einen sehr interessanten Punkt finde, den ich noch nicht ganz verstehen kann. Nicht, dass dieses zu schätzen, das andere, das ist ganz, ganz wichtig in einer Gemeinschaft, denn sonst bricht die Gemeinschaft auseinander. Sonst kommt es nicht zum Wir. In einer Gemeinschaft gibt es eine wichtige Entdeckung, nämlich dem Wir. Das ist eine Einheit, die aber nur funktioniert, wenn wir die Individualität der anderen respektieren. Auch wenn sie ganz anders ist, als wir uns das im Augenblick vorstellen können. Also Gemeinschaft, Sadhana, Gemeinschaft. Dann hat Prabhupada besonders auch die Devotees erwähnt. Ich weiß, dass manchmal die Devotees, die sehr schwach waren und sogar ihre spirituellen Praktiken aufgegeben haben für gewisse Zeit, da hat Srila Prabhupada immer Folgendes gemacht. Er hat ihnen gesagt, sie sollten vor die Devotees gehen und dort chanten. Und die Kommunikation mit den Devotees machen. Ich glaube, viele von uns haben in der Gemeinschaft mit Devotees, vielleicht sogar Lieblingsdevotees, schon viele Einsichten gehabt. Nicht? Wo man plötzlich sprach plötzlich Giriraj zu einem oder Yamasundar zu einem oder Kunya Vihari, meine Devotees heißen Radha Kunya Vihari, wie ihr wisst, oder Radha Madanya. Devotees. Dann die heiligen Schriften, die man lesen solle. Das ist eine wichtige Quelle von Enthusiasmus. Der heilige Name, hat Srila Prabhupada immer wieder erwähnt, ist eine wichtige Quelle von Enthusiasmus. Und Krishna. Auch Oya das immer wieder in meinem Leben als ganz besonders bedeutsam empfunden, nach Vrindavan zu gehen oder nach Mayapur, dort einfach hinzugehen und plötzlich in diesem Land eine transzendentale Erfahrung zu machen. Ishana Nagara, der Diener, Hausdiener von Advaita Acharya, hat ein Buch geschrieben, das jetzt zutage getreten ist, wo er schreibt, wie Lord Chaitanya in der Begleitung von Achyutananda nach Vrindavan ging und dort den Radhakund besuchte. Und er hat dort gesagt, wer am Radhakund ist, wird sofort tiefe spirituelle Freude erfahren. Ich habe vor einem Jahr, letztes Jahr, den Radhakund besucht, weil ich in Vrindavan war. Und dieses Gefühl plötzlich gehabt am Radhakund, es war so, als hätte sich, ich will es jetzt ruhig mal esoterisch sagen, das Herzchakra geöffnet und ein Strahl, fast so dick wie eine Säule, aus goldener Energie und Kraft wäre in das Herz hineingekommen und hätte eine tiefe Zufriedenheit und Ruhe und auch ein Glück im Herzen herbeigeführt. Wenn ihr merkt, wie euer Enthusiasmus so ein bisschen kränkelt und hinkt, schaut einmal, dass ihr zum Heiligen Dham kommt. Einfach nur dorthin kommt. Essen, schlafen und chanten. Das reicht schon, um diese tiefe spirituelle Erfahrung zu machen, dieses Beglückende, diese Nähe Krishnas zu fühlen im Leben und so weiter. Damit wir wieder enthusiastisch werden. Enthusiasmus in Sanskrit, und damit möchte ich enden, heißt Utsaha, zusammen mit dem Herrn. Das ist die Grundlage unseres spirituellen Lebens. Gut. Ich spüre irgendwie unterbewusst, dass wir einen guten zeitlichen Rahmen ausgefüllt haben. Ich möchte vielleicht, Astrid, ich sehe dich da gerade, kannst du mal schauen, wie es mit unserer Theatergruppe bestellt ist? Und dann aber zurückkommen und die Informationen dann geben, ja? Hast du meine Erfahrung gemacht? So, was sagt ihr? Wollt ihr es probieren, enthusiastisch zu werden?
Ja.
Tödliches, lebendes Schweigen. Sie warten darauf, kommen zu können. Ja. Ich würde vielleicht so sagen, warte noch mal, Mahadev, du wirst uns dann sagen, was wir tun sollen. Ich möchte euch unbedingt bitten,
Hare Krishna.
Wo ist die Bühne?
Hier.
Oh ja, wir drehen uns also um.